wenn Arsene vor dir sitzt und zu dir so einen gewissen Weg aufzeigt und an dich glaubt, dann kann man das nicht ablehnen, glaube ich.
Dann hat Marc mich vorher gefragt, und hast du was drauf? Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube schon so. Dann habe ich den Pieptest gemacht und der war dann, glaube ich, nicht so gut. Und dann meinte der, hast du ja doch nichts drauf. Und dann sind wir ins Trainingslager gefahren. Und dann ja, war es so ein Trainingsplatz unten und oben war eine Skisprungschanze. Mit Platzsturm, mit den Freudentränen von den Leuten. Das war halt dann was, was ich auch nie vergessen werde. So.
Mit gerade einmal 19 Jahren verlässt du deine Heimat und landest auf einmal in einer der größten Fußballwelten überhaupt, beim FC Arsenal. Du trainierst an Seite mit Legenden wie Thierry Henry, Lukas Podolski und arbeitest unter einem der prägendsten Trainer der Fußballgeschichte, Arsene Wenger. Du erlebst die große Bühne in England und später auch die andere Seite des Geschäfts. Zurück in Deutschland zieht es sich ins Ruhrgebiet. Mit dem VfL Bochum schreibst du über Jahre deine eigene Geschichte und krönst sie im sechsten Jahr mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Auch bei Rot-Weiß Essen bist du Teil eines besonderen Kapitels und hilfst mit, den Verein zurück in den Profifußball zu führen. Doch deine Karriere besteht nicht nur aus diesen Momenten. 6 Knieoperationen, immer wieder Rückschläge, Verletzungen, die dich stoppen, aber nie brechen. Und damit moin oder was und herzlich willkommen zurück hier aus dem Ruhrgebiet, heute aus Bochum. Herzlich willkommen zurück bei Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs. Mein Name ist Leon Holtenbrink und mein heutiger Gesprächspartner heißt
Thomas Eisfeld.
Hallo Thomas, ich freue mich sehr hier heute mit dir im schönen Bochum ein bisschen zu sprechen. Schön,
dass du hier bist. Ich freue mich auch, danke für die Einladung.
Den oder was Kollegen kennst du von Bochum, den VfL Jesus?
Den kenne ich, aber nur vom Sehen.
Ich hoffe, die meisten kennen ihn sonst. Ja. Macht das Moin oder was keinen Sinn. Ganz zu Beginn, da kann sich der Gast gerne mal vorstellen. Wie alt bist du und was machst du, wenn du nicht gerade mit dem Fußball beschäftigt bist?
Ja, ich bin Thomas Eisfeld, bin 33 Jahre, zentraler Mittelfeldspieler lange gewesen. Zurzeit ist es ja so, dass ich in der Reha bin, dass ich vereinslos bin und noch hoffe, dass ich wieder auf den Platz zurückkommen kann. Und sonst bin ich einer, der Spaß am Leben hat, der viel lacht, auch gerne Freunde zu Besuch hat und ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. So,
das klingt gut. Ich glaube, diesen Optimismus muss man auch beibehalten, wenn man dann zum Beispiel diese Verletzungen und langen Reha-Tage vor sich hat, ne?
Ja, klar, also ich weiß nicht, du hast dich ja so ein bisschen wahrscheinlich auch mit meiner Vita beschäftigt. Das zieht sich ja wie so ein roter Faden bei mir durch die Karriere. War viel verletzt, viele Knie-OPs gehabt, viele Sprunggelenksverletzungen, dann am Ende auch viele Muskelfaserrisse. Das macht was mit einem, weil man immer wieder aufstehen muss, immer wieder mental da sein muss, auch wieder körperliche Anstrengungen in der Reha bringen muss und das prägt natürlich so ein bisschen.
Da sprechen wir stärker später noch ein Stück intensiver drüber. Bist du bereit für ein paar schnelle Fragen?
Gerne.
Die schönste Stadt, in der du gelebt hast?
London.
Das beste Essen in England? Gibt's da überhaupt was?
Das beste Restaurant ist wahrscheinlich Novikov.
Und von den englischen Gerichten, Fish and Chips, etc.?
Boah, schwierig. Da bin ich.
War nicht dahin?
Da bin ich raus.
Welcher Spieler hat dich denn als Kind am meisten fasziniert?
Thomas Rosicki.
Auch spannend, da kommen wir später noch zu.
Ja.
Wer war denn dein bester Gegenspieler jemals?
Mein bester Gegenspieler jemals? Da würde ich tatsächlich sagen, Toni Kroos. Da haben wir damals mit der U20, also mit der deutschen U20-Nationalmannschaft, haben wir vor der WM 2014, Brasilien, hatten wir ein Trainingslager und mussten praktisch die Gruppengegner simulieren und da durfte ich dann gegen Toni Kroos spielen. Beziehungsweise ihm beim Spielen zusehen. Also ich glaube, im ganzen Spiel nicht einmal im Ball gekommen.
Da musstet ihr euch quasi auch so einstellen wie
genau,
Teams.
Genau. Wir mussten praktisch die Gruppengegner simulieren.
Ach, witzig, ist aber auch. Ja. Ist das gewöhnlich? Passiert das öfter?
Das weiß ich gar nicht. Also, das war damals so, dann kam die Einladung und dann sind wir, ich glaube, damals war es Italien. Ja, es war Italien, in Köln waren wir damals. Und dann haben wir, glaube ich, alle 2-3 Tage gegen die A-Nationalmannschaft gespielt.
Wer war noch in unserer Gruppe damals? War das nicht auch noch Portugal? Jetzt wird es peinlich.
Mach lieber weiter. Ja, mach lieber weiter. Ich weiß es auch nicht mehr.
Hast du einen Lieblingsclub außerhalb von Deutschland?
Arsenal London, würde ich sagen, ja.
Wer war denn dein talentiertester Mitspieler aller Zeiten, wo du dich gewundert hast, dass es nie bei ihm für ganz oben gereicht hat?
Der talentierteste? Für ganz oben? Was ist denn für dich ganz oben?
Das ist eine Definition, Sarah. Kannst du dir aussuchen?
Boah, weiß ich nicht. Ist echt schwierig, die Frage.
Generell der Talentierteste?
Santi Cazorla. Und vielleicht auch am meisten unterschätzt, würde ich jetzt sagen. So. Also, der war schon wirklich herausragend, vor allem technisch, beidfüßig. Es war irre, was der so im Training gemacht hat.
Du hast ja auch im Fußball einiges gesehen. Was nervt dich denn am meisten am modernen Fußball heute?
Am meisten? Es nervt mich eigentlich gar nicht so viel, muss ich sagen. Also ich schaue gerne Fußball. Ich bin auch gerne im Stadion. Ich sauge gerne die Atmosphäre auch in fremden Stadien gerne auf. Und bin gerne Zuschauer. Also es ist jetzt nichts, was mich nervt tatsächlich.
Und zu guter Letzt, was würdest du denn deinem 18-jährigen Ich gerade mal sagen?
Was würde ich meinem 18-Jährigen nicht? Das ist eine schwierige Frage, muss ich sagen.
Direkt zu Beginn so hart.
Ja.
Weitermachen.
Ja, das sowieso, das habe ich ja gesagt. Weiter geht's ja eh immer. Ich würde ihm vielleicht sagen, dass man doch ein Stück weit stolz sein kann auf das, was man erreicht hat. Ne?
Klingt gut. Lass uns mal gerne einsteigen. Du bist in Finsterwalde geboren, Südliches Brandenburg. Wenn man dann auf Transfermarkt nachschaut, hast du bei Quid Ankum angefangen. Ein Stück weit weg. Bist du damals früh umgezogen?
Ich musste so ein bisschen ausholen tatsächlich. Also meine Eltern sind damals aus Kasachstan nach Deutschland gekommen. Also meine Mutter war mit mir praktisch schwanger. Dann sind sie halt im Osten Auffanglager, sagt man das so. Wahrscheinlich ein Auffanglager, genau. Und dann sind wir relativ früh weiter in den Westen, weil Papa dann Arbeit gefunden hat. Und dann habe ich mit, ich glaube, 4 Jahren angefangen, Fußball zu spielen, weil es war gut ankommen.
Und damals gab es nur Fußball für dich? Das zieht sich auch durch
bei dir. Ja, natürlich. Also klar, also in so einer Freizeit haben wir immer gekickt, auch in den Pausen, in den Schulpausen. War es immer so, dass irgendwo ein Ball dabei war und dann wurde halt viel Fußball gespielt. Und dann hat man auch relativ früh gemerkt, dass man so ein bisschen mehr Talent hat als andere Kinder, sage ich mal. Und dann, wenn man was ja relativ gut kann, dann macht man das natürlich auch gerne. Und dann war natürlich irgendwann das Ziel, dann auch Profi zu werden.
Und das hat auch recht schnell der VfL Osnabrück gemerkt, oder?
Genau, dann war es, glaube ich, so, dass ich weiß gar nicht, genau, U12 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Da war ich ja beim VfL Osnabrück, genau. Hab dann, glaube ich, schon sogar an der U11 mal so ein Probetraining damals da gemacht und war natürlich so ein bisschen bessere Qualität der Mitspieler beim VfL, weil da halt Kids gespielt haben, die dann halt auch so ein gewisses Auswahlverfahren durchlaufen haben, sage ich mal. Und dann war ich ein Jahr beim VfL und bin ja dann ein Jahr später zu Borussia Dortmund gewechselt.
Ach krass, nur ein Jahr beim VfL?
Genau.
Aber ich glaube, du warst öfters auch Balljunge, habe ich gelesen oder gehört beim
VfL. Tatsächlich war es so, dass ich das Stadion an der Bremer Brücke, war das Stadion, was ich so als erstes miterlebt habe, sage ich mal.
Und dein aktuell letztes Profispiel war auch an der Bremer Brücke, oder?
Gut recherchiert, ja. Das habe ich tatsächlich jetzt auch feststellen können. Ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, nur 2 Spiele an der Bremer Brücke gemacht. Einmal noch mit dem VfL Bochum, glaube ich, kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Und dann war tatsächlich das letzte Spiel dann an der Bremer Brücke, wo ich dann auch von Anfang an gespielt habe. Somit hat sich ja vielleicht auch ein Kreis geschlossen. So. Also ist ja manchmal so, ne?
Also irgendwie auch so eine besondere Verbindung, oder? Dass es ausgerechnet dann so kommt, dass du dort anfängst und zum aktuellen Zeitpunkt dort auch aufhörst.
Ja, also ich war halt nur ein Jahr da. War ab und an mal Balljunge im Stadion. Hab jetzt nicht so die Riesenverbindung zum VfL. Aber trotzdem natürlich irgendwo auch ein besonderer Verein für mich, klar.
Für den es jetzt wahrscheinlich in die zweite Liga geht. Ob da noch ein anderer Verein aus deiner Vita hinzukommt, sprechen wir später mal. BVB, so als 12-, 13-Jähriger, das ist ja ein Riesending, oder?
Ja, genau. Dann war es ja so, dass ich beim VfL war und dann hatte ich, glaube ich, noch ein Angebot von Werder Bremen und halt Borussia Dortmund. Und ich war als Kind halt Borussia Dortmund-Fan, auch wegen Thomas Rosicki, haben wir ja gerade so kurz schon angeschnitten. Und dann war es so, dass mein Papa halt auch ein Auto vom Borussia zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und dann sind wir halt 4 bis 5 Mal die Woche nach Dortmund gefahren.
Und der Aufwand hat sich ja dann auch gelohnt, oder? Im Nachhinein?
Ja, so als Kind merkt man das ja gar nicht. Als Kind geht man zur Schule und dann freut man sich einfach, dass man kicken kann. Und dann auch bei so einem großen Verein wie Borussia Dortmund. Jetzt so im Nachhinein, jetzt hatte ich auch so ein bisschen Zeit, das zu reflektieren, sage ich mal, jetzt auch in der Zeit, wo ich jetzt auch verletzt bin und ja, keinen Verein habe. Also heute würde ich es wahrscheinlich nicht mehr so machen tatsächlich, weil es war schon so, dass du da so ein Stück weit Kindheit auf der A1 lässt. Ne? Also wir sind 150 Kilometer hingefahren und dann trainiert und dann wieder 150 zurück. Ne? Also es war schon, ich habe es damals als Kind gar nicht so wahrgenommen, aber heute ja, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr schaffen auch tatsächlich.
Da kennt man irgendwann alle Autobahnen, Abfahrten und Schilder.
Ja.
Ich habe auch mal ein paar Spieler rausgesucht, die mit dir dort gespielt haben. Zum Beispiel, ich glaube, Toni Rüdiger war einmal mit dem Kader bei dir. Oder zumindest
ja, gleich Toni, ungefähr. Genau, Toni, ich weiß gar nicht, ob der zu B-Jugend dann zu Borussia gewechselt ist oder vielleicht auch C-Jugend schon. Ich glaube, zu B-Jugend tatsächlich. Und hat dann am Anfang bei uns in der B-Jugend, erstes Jahr B-Jugend, glaube ich, kaum gespielt. Und hat dann auf einmal einen riesen Entwicklungssprung gemacht und hat gefühlt viele Spieler auch überholt, weil er dann körperlich zugelegt hat. Dann wurde auch brutal zweikampfstark und ja, da war das tatsächlich noch nicht so absehbar, dass er mal irgendwann so eine krasse Karriere machen wird, ne? Muss man ja auch sagen. Und ich weiß gar nicht, wie oft hat der Champions League mittlerweile? Zweimal, dreimal?
Locker drei.
Ja, so.
Wenn nicht sogar viermal, das ist schon krass.
Das hätte man ihm wahrscheinlich mit 17, 16 jetzt nicht unbedingt zugetraut. Also gut ab vor dem Weg, den er dann auch eingeschlagen hat.
Ist das generell so, man hat eine sehr talentierte Mannschaft. Andere Namen waren jetzt noch Götze, Duk, Stuziak, dass man so sehen kann, der wird's nicht, oder hängt das echt davon ab, wie sich dann noch mit 18, 19, 20 vielleicht nicht nur fußballerisch, sondern auch noch mental und körperlich entwickeln?
Ja gut, bei Mario war es, glaube ich, absehbar. So, der war halt so der beste Jugendspieler deutschlandweit. Dann wahrscheinlich auch nicht nur in dem Jahrgang, sondern halt einfach ein Ausnahmetalent. Hat dann ja auch relativ früh, glaube ich, einen Jahrgang übersprungen oder auch mal zwei Jahrgänge übersprungen. Und da war das definitiv absehbar, sage ich mal. Aber wie gesagt, es gibt da natürlich auch nochmal so Spätstarter wie Toni. Du hast ja gerade Jeremy Duziak angesprochen. Da war das auch so ein Stück weit absehbar, weil er halt auch einfach ja, technisch ein bisschen weiter war als gleichaltrige Marvin Ducksch, Cora Günther, die dann auch ja, eine gute Karriere hingelegt haben. Das merkt man dann schon, wenn einer mit 17, 18 ja, schon gewisse Sachen besser kann als Spieler in seinem Jahrgang, dann ist es ja oft so, dass es dann zumindest mal für den Profifußball reicht. Ob es dann wirklich für die Spitze reicht, das weiß man vorher nicht. Aber man sieht schon relativ früh, ob einer halt ja, das Zeug hat, Profi zu werden.
Du hast ja auch dann ganz gut gescored und Tore geschossen in der U17 und 19. Hast du noch mit den Profis trainiert, zum Kader gehabt? Wie waren so deine Aussichten beim BVB?
Tatsächlich war es so, dass ich, glaube ich, einmal bei den Profis mittrainiert habe, wenn ich mich recht entsinne. Es war, glaube ich, so ein Testspiel untereinander, haben dann 11 gegen 11 gespielt. Aber so Riesenkontakt zu den Profis hatte ich nicht. War dann, kurz bevor ich zu Arsenal gewechselt bin, ich dann ins Trainingslager mitgeflogen mit der U23. Ich glaube, damals waren es ja noch die Dortmund Amateure. Jetzt ist es ja die U23. Und sonst habe ich halt viel in der Jugend gespielt. Ne? Dann war ja dann, glaube ich, auch Kapitän in der U19, zum Ende hin beim Sascha Eickel. Und wie du gerade sagtest, habe ja viele Tore gemacht, viele Scorer gesammelt. Und ja, es war jetzt nicht so, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich so das Riesenstanding in Dortmund habe. Und deswegen war mir eigentlich klar, als das Angebot von Arsenal kam, dass ich dann das auf jeden Fall auch annehmen möchte.
Ja, lass uns mal zu diesem Angebot kommen mit 19, Angebot von Arsenal, da gab es ja noch ganz viele andere Angebote. Oder wie war damals der Prozess? Dein Berater hat angerufen und du hast gesagt, willst du mich flachsen?
So war das tatsächlich, ja. Also er hat dann, also ich meine, Angebote gibt es ja eh immer. Man hat ja immer so ein bisschen Austausch und unterhält sich mit Leuten und der Berater ja, gibt mal immer mal wieder ein Update, wie es halt weitergeht, weil ich hatte ja dann zu dem Zeitpunkt, als das Angebot dann kam, hatte ich ja, glaube ich, nur noch ein halbes Jahr Vertrag bei Borussia Dortmund. Borussia Dortmund wollte auch verlängern, aber hat mir jetzt nicht so die klare Perspektive aufgezeigt, dass ich ja bei der ersten Mannschaft, sag ich mal, bei den Profis reinschnuppern darf, sondern er hat mich so in der zweiten Mannschaft gesehen und dann kam das Angebot von Arsenal. Und da war es dann halt tatsächlich so, dass ich dann, ja, so, ich will jetzt nicht sagen Bestandteil der ersten Mannschaft direkt sein sollte, aber schon so, dass sie mich dann auch da ja gesehen haben, sage ich mal. Ich durfte dann auch häufiger mal mit der ersten Mannschaft trainieren, habe dann auch viel zweite Mannschaft gespielt und da habe ich dann auch natürlich ja, durch die Gespräche direkt auch eine riesen Wertschätzung gespürt, dann auch mit Arsene Wenger gesprochen. Und ich meine, wenn Arsene Wenger vor dir sitzt und so dir so einen gewissen Weg aufzeigt und an dich glaubt, dann kann man das nicht ablehnen, glaube ich.
Wie schnell ging denn so der Prozess von Angebot bekommen, rüberfliegen nach London, erste Gespräche,
wechseln? Das war tatsächlich von heute auf morgen so gefühlt. Also ich war ja noch in der Schule, das Abi stand an. Ich glaube, die Abi-Prüfung hätten wir im April geschrieben. Ich glaube, der Anruf kam, ich weiß es nicht, also irgendwann in der letzten Januarwoche. Und dann hat mein Berater, kannst du dir das vorstellen? Ich sagte, natürlich. Und dann müssen sich natürlich auch noch die Vereine einigen. Das ging dann eigentlich auch relativ flott. Und dann bin ich, von heute auf morgen war ich dann in London. War dann auch nicht mehr in der Schule, habe auch irgendwie keinen Bescheid gegeben, bis auf wirklich einen guten Freund von mir, dem ich das dann gesagt, dass ich morgen nicht mehr da bin. Und ja, dann war ich in London, habe meinen Vertrag unterschrieben und habe dann da meinen Traum gelebt.
War das dann ein Profivertrag oder erstmal ein Jugendvertrag mit Aussicht auf
Profi? Nee, es war dann schon so ein Profivertrag.
Wie sieht der so in England ungefähr aus? Man kennt ja die Insel, dass sie da finanziell jetzt nicht auf ganz schlechten Tüchern gebettet sind. War das wirklich so?
Ja, es war schon deutlich, deutlich besser als viele Profiverträge von deutschen Vereinen. Das muss man ja dann auch klipp und klar sagen. Also natürlich spielt das auch eine Rolle, so ehrlich muss man auch sein. Aber für mich ging es dann auch einfach darum, so, ich war 19, habe jetzt nicht so, sag ich mal, die super Perspektive gesehen in Dortmund oder wurde mir auch nicht aufgezeigt. Und dann war für mich klar, so Arsene Wenger will dich haben, kriegst einen guten Vertrag, auch langfristigen Vertrag. Und selbst wenn du da jetzt dich nicht durchsetzt, war mir klar, ich kann mit Top-Spielern trainieren, ich kann viel lernen und dann kann ich mich dementsprechend auch entwickeln, sage ich mal.
Wurde das damals medial auch aufgegriffen? Heutzutage ist es ja so, wenn dann ein 19-jähriger Deutscher zu Arsenal wechseln würde, wird da ordentlich drüber berichtet werden. War das damals auch so?
Ja, da ist schon viel auf mich eingeprasselt, muss ich sagen, tatsächlich, weil ich hatte ja keine Profi-Einsätze und auch keine Einsätze in der U23. So. Dementsprechend war es also, ich kam, war eigentlich ein Jugendspieler und dann hat Arsenal Ablöse bezahlt. Vor 13 Jahren war es, ich weiß gar nicht, was das war, 750.000, ja, glaube ich, irgendwie kommt das hin.
Hatte ich auch gelesen.
Ja, war ja dann auch eine Menge für einen Spieler, der jetzt kein Profispiel gemacht hat, sage ich mal. Und ja, dann war es natürlich so, dass dann viele Anfragen kamen und es war auch tatsächlich für mich so die ersten Wochen dann auch viel, weil ich war in der Schule, am nächsten Tag war ich nicht mehr in der Schule, dann war ich auf einmal bei Arsenal London, so, dann auch bei den Profis und viele Anfragen, Interviews und auch viele Nachrichten damals noch bei Facebook bekommen und dann auch viele Nachrichten aufs Handy bekommen. Da muss man sich erstmal so ein bisschen sortieren als junger Spieler.
Wie ist denn das so mit 19? In London, einer der Weltmetropolen, man spielt bei Arsenal, verdient übermäßig viel Geld als für einen 19-Jährigen. Wie lebt man da so?
Ja, ganz normal, ne? Also es war dann so, dass, dass der Teammanager von Arsenal auf mich zukam. So, dann hatte ich relativ schnell mein Handy. Ich glaube, 3 Tage nach Vertragsunterschrift hatte ich mein Handy, englische Nummer. Dann haben wir uns Wohnung angeschaut. Dann hatte ich auch, glaube ich, so nach 3 Wochen bin ich in die Wohnung gezogen, die möbliert war. Nach einem Monat hatte ich mein Auto und dann fällt ja auch vieles leichter. Also wenn du dann so ein bisschen da auch ankommst und deine eigene Wohnung hast, dein eigenes Auto und dein Handy. Und sonst habe ich natürlich auch viel Zeit am Trainingsgelände verbracht. Und war ja dann auch gut, dass Per Mertesacker zum Beispiel da war, der dann auch sofort auf mich zugekommen ist. Oder auch ein Thomas Rosicki, der auch Deutsch spricht. Das hat mir so ein bisschen auch den Einstieg natürlich erleichtert, weil das ist schon auch so ein Riesenstep, weil ich sag mal, Englisch war jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsfach in der Schule. Also mein Englisch war so lala, würde ich mal sagen. Und dann, ja, wie gesagt, war es am Anfang natürlich auch viel so. Es war viel, was auf mich da eingeprasselt ist und ich habe das am Anfang gar nicht so realisiert. So, du bist dann zum Training gefahren, hast trainiert und es war alles so groß und so viel und hast eigentlich die Spieler noch vor 6 Monaten so gefühlt im Fernseher gesehen, auf einmal stehst du mit denen auf dem Trainingsplatz. Das war schon irre.
Du hast gerade die Spieler schon erwähnt, da muss ich jetzt mal kurz eine Aufzählung starten. Ich habe nochmal geschaut. Wir haben dann Thomas Rosicki, Niklas Bendtner, Lord Bendtner, Theo Walcott, Alexi Bobby, Mikel Arteta, Alex Oxlade-Chamberlain, Aaron Ramsey, Santi Cazorla, Jack Wilshere, Hector Bellerin, Bakary Sagna, Nacho Monreal, Kieran Gibbs, Thomas Vermaelen, Lauren Koscielny, Wojciech Szczęsny, Per Mertesacker, Lukas Podolski, Das sind ja Namen. Ich habe ja wirklich jeden aufgeschrieben, wo ich mir dachte, Wahnsinn. Wie reagiert man da im Training? Hat man da, denkt man sich erstmal, oh fuck, was mache ich jetzt? Das sind solche Namen.
Ja, klar. Und dann musst du das auch erstmal so gefühlt verarbeiten, ein bisschen im Training. Und bist natürlich, also so war ich zumindest. Mittlerweile sind die jungen Spieler auch so ein bisschen anders. Bist natürlich auch so ein bisschen ängstlich, ne? Klar. Also bist irgendwie A-Jugendspieler in Dortmund gewesen und eine Woche später trainierst du dann mit Weltklasse-Spielern, die Nationalspieler sind, gestandene Nationalspieler, die auch schon sehr viel erlebt haben in ihrer Karriere und auch einfach brutal Qualität mitbringen. Ne? Da musst du natürlich auch erstmal ankommen und klarkommen. Es war ja dann so, dass ich schon ein besserer U19-Spieler war oder schon vielleicht auch ein sehr guter U19-Spieler in meinem Jahrgang. Aber die Qualität, die ist dann halt auf dem Niveau nochmal was ganz anderes. So, das Tempo war irre und das selbst im Training. Und da gehen ja die Spieler, die du ja gerade genannt hast, gehen ja dann auch im Training, weil ja auch viele englische Wochen sind, gehen sie ja auch oft nicht so an ihre Leistungsgrenze, sage ich mal. Und trotzdem bin ich da so die ersten Wochen ja gefühlt kaum klargekommen. Es war halt viel zu schnell, viel zu sauber für mich. Also auch technisch, obwohl ich halt technisch guter Spieler war, war es so, dass ich gefühlt der Schlechteste war so in den ersten Wochen. Da musste ich halt schon so adaptieren und anpassen. Und dann, ja, war ich dann so nach 2-3 Monaten, war ich dann noch drin. War ja dann leider auch relativ früh verletzt. Muss man ja auch sagen, habe ich dann, glaube ich, im ersten Spiel bei der U21 war es ja damals, habe ich mich verletzt. Hatte so einen Teilabriss des Innenbandes, bin dann wieder ein paar Wochen ausgefallen. War auch nicht ganz glücklich, muss man auch sagen, so in den ersten Wochen direkt. Da war es ja auch natürlich nochmal ein Nackenschlag. Und ja, aber dann bis zum Sommer konnte ich so ein bisschen das auch alles sacken lassen. Und dann habe ich die Vorbereitung zur neuen Saison auch komplett bei den Profis mitgemacht. Wir waren ja dann auch auf Asientour. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, dass ich mich auch in die richtige Richtung entwickle, sage ich mal. Und da zumindest ab und an mal mithalten kann. Nicht konstant, aber da habe ich schon gemerkt, dass da noch was fehlt. Aber das ist zumindest nicht so katastrophal wie in den ersten Wochen.
Ja, aber das muss doch sicher surreal sein, von U19 Dortmund dann zu seiner Asientür. Und du hast ja dann zum Glück auch vielleicht Spieler wie ein Per Mertesacker, Lukas Podolski, Spieler, die dann vielleicht, weil sie auch eben Deutsch und deine Sprache sprechen, nicht ableben lassen, oder?
Ja, Poldi kam ja, glaube ich, später, der kam im Sommer, weiß es gar nicht. Also Per war da und Thomas Wulski waren halt da, die Deutsch sprechen. Und Gott sei Dank spricht ja auch Arsene Wenger Deutsch, so das hat mir natürlich auch so ein bisschen dann auch geholfen. Und natürlich hilft das, wenn du da so ein bisschen Leute hast, die dich auch so an die Hand nehmen und die auch mal Mut zusprechen, weil du bist jung, neues Land, eigene Wohnung, das ist ja schon ein krasser Step. So, was habe ich ja gerade gesagt, warst noch in der Schule und von einem auf den anderen Tag bist du dann in London, im fremden Land und trainierst nicht mehr mit U19-Spielern, sondern halt mit der absoluten internationalen Klasse, sage ich mal. Und das ist schon dann in den ersten Wochen tatsächlich auch hart gewesen. Aber wie gesagt, das gehört dazu. Und dann war es ja auch so, dass ich mich dann relativ schnell adaptieren konnte und dann auch Anschluss gefunden habe.
Ich habe auch noch einen Vergleich notiert, den ich ganz, ganz spannend fand. Ich glaube, du weißt schon, auf welchen ich hinaus möchte. Mit Robert Pires oder Pires. Beide Spieler hätten im Elfmeterraum die Qualität einer Schlange. Sie schlagen beim ersten Versuch zu. Hat das damals Arsene Wenger gesagt?
Das hat, glaube ich, Arsene Wenger gesagt. Hat ja auch, glaube ich, so hohe Wellen geschlagen in England. Ich würde mich jetzt tatsächlich niemals mit Robert Pires vergleichen. Also die Qualität habe ich, ja, dass ich auch immer mal wieder aus dem zentralen Mittelfeld dann in den 16er stoß und dann auch mal ein Tor schieße. Aber mich jetzt mit Robert Pires zu vergleichen, das würde ich niemals machen, weil ich weiß nicht, wie viele Spiele Robert Pires für Arsenal gemacht hat und wie viele Spiele er für Frankreich gemacht hat und wie viele Titel er gewonnen hat. Da bin ich ganz weit weg von.
Arsene Wenger als Trainer, wie war er so zu dir? Wie hat er die Mannschaft geleitet und auch junge Spieler wie dich an die Hand genommen?
Ja, tatsächlich ist das wirklich ein ganz angenehmer Mensch. Das muss man schon sagen. Also ist jetzt keiner, der da irgendwie immer Emotionalität reinbringt ins Training. Ist ein Trainer, der den Spieler auch so ein bisschen freihalten lässt, sage ich mal. Auf dem Niveau kannst du das auch, glaube ich, machen. Aber trotzdem war es auch so, dass er uns jungen Spielern dann auch immer mal wieder Hinweise gegeben hat, was man noch verbessern kann, was noch fehlt, was man vielleicht auch schon gut macht. Aber Ich habe ihn wirklich als sehr, sehr angenehmen Menschen erlebt. Und ich glaube auch, das ist so eine Komponente, die mich dann auch ein Stück weit in meiner Karriere geprägt hat. Ich hatte dann am Ende auch viele Trainer. Der eine ist halt so ein bisschen über die Emotionalität gekommen, der andere kommt dann halt über Taktik, vielleicht auch über Trainingssteuerung. Und Wenger war halt jemand, der so den Menschen auch gesehen hat. Und das fand ich halt so faszinierend. Und das hat ja auch dann auf dem Niveau über Jahre super funktioniert. Ich weiß nicht, wie viele Jahre war der bei Arsenal? 20? Okay, weiß ich nicht.
20 Jahre.
Ja, so oder 17 am Ende oder auch 20, weiß ich nicht genau. Und hat sich ja in den 20 Jahren dann auch immer in der internationalen Spitzenklasse gefestigt, sag ich mal. Ne? Also das ist schon irre, das muss man erstmal schaffen. Als Trainer vor allen Dingen. Also weißt du, wie schnelllebig Fußball mittlerweile ist? Und das ist, glaube ich, nur möglich, wenn du wirklich die Menschen siehst und auch führen kannst und auch Ehrlichkeit mitbringst und man dir dann deine Worte dann auch abnimmt. Und ja, das hat er einfach super hinbekommen, glaube ich.
Wie lief denn dann sportlich deine Zeit bei Arsenal weiter? War das geprägt von Verletzungen oder gab es einmal die Chance, sich in die erste Mannschaft hineinzuspielen, sei es über Training, sei es über Spiele?
Ja, es war dann ja so, dass ich mit 19 bin. Dann habe ich dir ja gerade gesagt, habe ich am Anfang relativ schnell gemerkt, es reicht noch nicht. So, dann kam die Asentour, dann habe ich da auch, weiß ich gar nicht, bei der ersten Asentour habe ich, glaube ich, auch 2-3 Tore gemacht. Dann hatte ich schon das Gefühl, dass ich vielleicht mal so jetzt mal einen Kader stoßen könnte. Aber ich hatte auf meiner Position natürlich auch viele Nationalspieler, die dann natürlich den Platz jetzt nicht räumen unbedingt, ne? Und musste dann am Ende auch feststellen, so, ich war dann 2,5 Jahre da, habe dann 2 Spiele, glaube ich, gemacht für Arsenal. Das erste war sogar super, da bin ich beim 4-1 reingekommen gegen Reading, konnten das Spiel noch drehen. Also mein Debütspiel tatsächlich, haben wir am Ende, glaube ich, 7-5 gewonnen, das war irre. Und dann habe ich aber auch relativ früh gemerkt, so, bis jetzt 21, hast dich jetzt nicht durchsetzen können in der ersten Mannschaft, habe dann auch noch viel zweite Mannschaft gespielt, da auch viele Tore gemacht. Und ja, dann wusste ich einfach, so bis jetzt 21 musst du jetzt eigentlich so den nächsten Schritt gehen und der ist halt nicht mehr in der zweiten Mannschaft von Arsenal, sondern willst halt dann auch in die Premier League oder in die zweite Liga. Und dann kam halt das Angebot von Fulham. Felix Magath, deutscher Trainer gewesen, hatte dann auch gute Gespräche und dann wollte ich das zu dem Zeitpunkt dann auch machen. Es war damals tatsächlich sogar so, dass ich hatte, glaube ich, noch ein Jahr Vertrag bei Arsenal. Genau, ich habe noch ein Jahr Vertrag gehabt. Und dann ist es ja so, man kann sich nicht ausleihen lassen, wenn man noch ein Jahr Vertrag hat. So, dann bin ich zu Arsene Wenger ins Büro und habe dann gesagt, ich würde das gerne machen. Dann hat er noch so gesagt, ja, sollen wir nicht deinen Vertrag verlängern ein Jahr, dann gehst du als Laie hin. Aber Felix Magath hatte damals gesagt, dass er keine Laie anstrebt. Und dann habe ich das auch so ein bisschen gepusht, dass ich dann auch wirklich weg kann. Und dann haben sich die Vereine relativ schnell auch geeinigt und dann bin ich zu Fulham gewechselt, weil ich halt gedacht habe, okay, deutscher Trainer, hatte gute Gespräche, setzt auf mich. Die sind ja zu dem Zeitpunkt dann auch in dem Jahr sind es abgestiegen. So, dann habe ich gedacht, okay, machst erstmal einen Schritt zurück, sammelst so ein bisschen Spielpraxis in der zweiten Liga und dann kannst du vielleicht dann in den nächsten 1-2 Jahren nochmal den Step in die Premier League gehen oder dann in die erste Bundesliga.
Wechsel innerhalb von London, trotzdem wahrscheinlich zwei völlig verschiedene Welten. Oder wie war das so von der Infrastruktur bei den beiden Vereinen?
Ja, klar, Arsenal ist halt ein Weltklub, das muss man schon sagen. Aber auch Fulham war da jetzt nicht schlecht, alles ein bisschen kleiner. Aber trotzdem, jetzt als Beispiel, immer noch besser als jetzt beispielsweise in Bochum die Infrastruktur oder auch in Essen dann, ne? Also da sind die Vereine in England tatsächlich schon nochmal ein bisschen weiter als die deutschen Vereine.
Und Felix Magath, ich hatte ja auch einmal Alex Esswein sitzen, der erzählt hatte vom Trainingslager, ich glaube es war in der Nordsee, wo sie ja die Dünen hoch und runter sprinten mussten, er dann übergeben sich am Boden lag. War das bei euch ähnlich? Ging es da für euch runter in die Küste oder wie sah die Vorbereitung aus?
Ja, bei mir war es tatsächlich auch so. Ich habe ja dann bei Fulham unterschrieben und dann musste ich so ein Pieptest machen mit dem Athletiktrainer. Dann hat Magath mich vorher gefragt, und hast du was drauf? Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube schon so.
Dann habe ich den Piep-Test gemacht und der war dann, glaube ich, nicht so gut. Und dann meinte der, hast ja doch nichts drauf. Und dann sind wir ins Trainingslager gefahren. Und dann ja, war so ein Trainingsplatz unten und oben war eine Skisprungschanze. Und dementsprechend natürlich auch vielen Treppenstufen. Und dann bin ich, glaube ich, die ganze Woche, während die Mannschaft da trainiert hat, bin ich dann morgens da die Skisprungschanze hoch und runter marschiert mit Werner Leutert und habe dann die Jungs von oben beim Training gesehen. Also es war dann, der Kontrast war einfach krass. So, ich habe bei Arsenal, haben wir halt alles mit Ball gemacht und viel Passspiel und viele kleine Spiele und dann Felix Magath halt, ja, viel laufen, viel über diese körperliche Schiene. Aber dann natürlich auch, ist ja auch so eine, das schult ja auch so ein Stück weit die Mentalität, den Willen, sag ich mal. Aber der Kontrast war für mich einfach krass. So, das, ja. Das war dann schon in den ersten Wochen schon auch schwierig, muss ich sagen. Also ich wusste ja, auf was ich mich einlasse, so ein Stück weit über, man spricht ja auch mit Leuten, wie ist das und so. Aber dass es dann so krass wird, da musste ich dann natürlich auch erstmal Trainingslager schlucken.
Das ist eine witzige Geschichte. Felix Magath musste ja, glaube ich, dann recht früh daran glauben bei Fulham. Mhm. Wie hast du darauf reagiert? War das für dich blöd, weil er dich ja quasi dann geholt hat?
Ja, das war für mich eine halbe Katastrophe. Also er hat mir schon so eine klare Perspektive aufgezeigt. Deswegen habe ich ja auch dann diesen Wechsel gepusht, auch bei Arsenal. So, ich habe gesagt, ich möchte jetzt weg und möchte so den nächsten Schritt gehen und dann auch nicht als Laie, sondern auch fest, so, weil der Felix mir damals ja, eine gute Perspektive aufgezeigt hat und ich halt dachte, okay, spielst jetzt ein Jahr zweite Liga, im besten Fall steigst du mit Fulham auf oder spielst halt ein gutes Jahr oder vielleicht auch zwei gute Jahre und dann kannst du in den nächsten Step gehen, habe ich ja gerade schon erwähnt. Ja, und dann war der, glaube ich, nach 5 oder 6 Spielen wurde er, glaube ich, entlassen. Dann kam ja der Trainer von der U21, Kit Simons, und dann war es tatsächlich so, dass er, ich glaube, 5, 6 Spieler aussortiert hat, unter anderem dann auch mich. Und dann war ich weiß gar nicht wann, das müsste ja wahrscheinlich dann schon im September oder so gewesen sein. Also ja, im September hat er mich dann aussortiert und dann war ich ja bei der zweiten Mannschaft bis zum Winter. Und dann war das natürlich auch wiederum schwierig für den Kopf, weil was vor 2 Monaten noch bei Arsenal, so Arsene Wenger wollte eigentlich deinen Vertrag verlängern, du wolltest und wollte dich ausleihen. Ich habe eigentlich gesagt, ich möchte weg. So, und dann sitzt du da und denkst dir, war jetzt vielleicht doch nicht so die richtige Entscheidung. Ja, und dann habe ich viel in der zweiten Mannschaft bei Fulham gespielt bis zum Winter und dann auch ja bei meinem Berater natürlich Druck gemacht, weil ich war dann schon auch 22, dann im Januar bin ich ja 22 geworden, habe dann immer noch zweite Mannschaft bei Fulham gespielt, hatte dann auch eigentlich keinen Draht mehr zur ersten Mannschaft. So, und dann kam Gott sei Dank das Angebot von Bochum. Ich komme ja auch aus der Region mit meine jetzige Frau, damalige Freundin, hat dann auch hier ihre Ausbildung gemacht, deswegen hat das super gepasst und dann ist zumindest dann der Wechsel dann damals sehr gut aufgegangen.
Also eine perfekte Möglichkeit mit dem VfL.
Genau, also dann war es ja so. War auch relativ spät, glaube ich, also kam ja dann auch, ich glaube, es war sogar auch Deadline Day. 2. Februar, war glaube ich sogar auch 2. Februar, letzter Transfertag. Und das war dann schon ein Wechsel, der mir dann auch nochmal ja, Kraft gegeben hat, weil ich wüsste jetzt nicht, wie es ausgegangen wäre, hätte ich dann nochmal ein halbes Jahr ja, keine Rolle gespielt bei Fulham, sage ich mal.
Gab es nur die Option Bochum oder hättest du da noch andere?
Es gab tatsächlich noch Sandhausen und dann kam auf den letzten Drücker auch noch Bochum und dann ja, mussten die Vereine sich wieder einigen, ist ja logisch und dann hat das auch so ein bisschen gedauert. Und dann bin ich über Nacht losgefahren mit dem Auto. Und dann habe ich bei Bochum unterschrieben. Das war dann auch die richtige Entscheidung, wie ich ja gerade schon gesagt habe.
Noch eine ganz witzige Anekdote. Ich glaube, Gert-Jan Verbeek war der Trainer.
Ja.
Und der wollte kein Zehner.
Richtig.
Magst du das mal erzählen, die Geschichte? Die fand ich ganz amüsant.
Ja, ich hatte ja als zu dem Zeitpunkt, weil es ja auch so schnell ging, habe mich mein Berater angerufen. Ja, Bochum hat Interesse. Dann hat mich auch der damalige Sportvorstand oder Geschäftsführer Sport Christian Hofstetter angerufen und ich hatte ja keinen Kontakt zum Trainer. So, ich bin dann rübergefahren, habe den Vertrag unterschrieben und bin dann tatsächlich erst ins Büro zum Trainer. Und Christian hat eigentlich zu mir gesagt, also Christian Hofstetter, mit dem ich mich auch immer noch gut verstehe, sagte dann zu mir, ja, ich habe mit dem Trainer gesprochen, passt alles wie auch immer. Und dann war ich halt unten und dann hat mich der Gertjan Verbeek gefragt, ja, was kannst du denn spielen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin eigentlich ein Zehner, Achter so. Und dann stand ich da und Christian Hochstedt auch neben mir. Und dann sagt er so zum Christian Hochstedt, Christian, ich wollte kein Zehner oder Achter, ich wollte eigentlich ein Sechser. Und dann musst du natürlich erstmal schlucken, ne, weil ich dachte jetzt, ach du Scheiße, jetzt bist du beim nächsten Verein und der Trainer will dich nicht haben. Also geht auf jeden Fall wieder in die falsche Richtung, so vom Gefühl her, ne? Aber dann war ich auch beim ersten Spiel sofort im Kader gegen Union Berlin. Bin dann auch sofort reingekommen und ich glaube, das nächste habe ich ja tatsächlich von Anfang an gemacht und dann hatte ich tatsächlich auch eine gute Beziehung zu Gertjan. Also er war auch schon teilweise sehr anspruchsvoll und teilweise auch hart zu mir, weil er dann auch mir immer wieder die Sachen aufgezeigt hat, die nicht so gut sind, die ich noch verbessern muss. Auch das hat mich dann am Ende vielleicht auch besser gemacht und auch geprägt. Ne?
Es folgte dann eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit für dich an der Castropper. Die nächsten, ich glaube, 6 Jahre waren es. Oder sagst du ja semi-erfolgreich, wenn man das Ganze betrachtet?
Erfolgreich schon, aber halt auch durchwachsen, durch die vielen Verletzungen, immer wieder Rückschläge. Also ich bin nach Bochum gekommen, schon mit dem Anspruch dann auch über diese 3 Jahre, die ich dann auch unterschrieben habe, ja, mit dem Verein vielleicht auch aufzusteigen oder halt auch mich festzuspielen und wirklich absoluter Stammspieler zu sein. Das war ich dann vielleicht nur die erste Zeit. Dann kam ja schon die erste große Knieverletzung mit dem Knorpelschaden 2016, wo ich dann auch lange ausgefallen bin.
War das so das erste große Ding?
Das war so das erste große Ding, genau. Ich hatte in meiner Jugend hatte ich mal Innenbandriss und dann bei Arsenal halt mal Innenbandteilriss. Da bist du halt 2-3 Monate raus, aber kannst das relativ schnell wieder auftrainieren, dann bist du auch relativ schnell wieder da. Und ein Knorpelschaden ist schon, schon auch eine katastrophale Verletzung vom Fußballer, muss man ja klipp und klar sagen. Also vor 30 Jahren war es ja oft auch das Karriereende. Und durch diesen Knorpelschaden habe ich dann auch so ein bisschen Geschwindigkeit verloren, so ein bisschen auch Beweglichkeit verloren. So klar, also so ehrlich muss man auch sein, klar. Und dann war es für mich schwer, dieses körperliche Level, was ich davor vielleicht hatte, in der Anfangszeit von Bochum, dann wieder zu erlangen.
Wie reagiert man da erstmal drauf, auf so eine wirklich krasse Verletzung?
Ja, erstmal tatsächlich gar nicht so. Ich bin dann im MRT gewesen, dann hieß es erstmal Knorpelschaden, dann wusste ich ja nicht so, was heißt das eigentlich? Also klar, weiß man, Knorpelschaden ist jetzt nicht gut, aber gibt es ja auch Unterschiede, wo der liegt, wie groß er ist und wie auch immer. So, dann war ich bei 3 Ärzten, die sich damit auch auskennen und da wurde mir schon klar, okay, es ist jetzt doch eine ernstere Verletzung und man muss schon jetzt auch die richtige Entscheidung treffen für die Zukunft. Ja, und dann gehst du halt operiert und dann hast du einen Fahrplan vom Operateur und bist halt gefühlt jeden Tag in der Reha und ziehst dein Programm durch und weißt eigentlich gar nicht, wo es dann am Ende hingeht. Ne? Also es war schon so eine taffe Zeit. Aber ich war ja dann, glaube ich, auch relativ schnell auch wieder bei der Mannschaft. Ich glaube, so 5,5 Monaten war ich dann auch wieder im Training und nach 6,5 habe ich, glaube ich, wieder gespielt. Hab dann aber auch gemerkt, okay, das Knie fühlt sich nicht mehr so an wie vorher. Und dachte aber, okay, jetzt mit mehr Spielpraxis, mit mehr Training kommst du vielleicht da wieder hin, weil alle immer gesagt haben, musst dem Zeit geben, was ja auch logisch ist. Aber so ein Knorpelschaden, den merkst du halt immer, du hast immer wieder so ein bisschen Reizung, ein bisschen Schmerzen. Und hab ja dann noch, bis zu meinem zweiten Knorpelschaden konnte ich zumindest noch auf einem akzeptablen körperlichen Niveau dann auch noch weiterspielen und dann kam ja der zweite Knorpelschaden und dann wurde es halt immer schwieriger.
Wurde dir mal von einem Arzt erklärt, woran das liegt, ob das einfach nur Pech ist, ob es Genetik ist?
Es war ja tatsächlich so, dass wir damals in Lautern gespielt haben und ich dann so einen Schlag ins Knie bekommen habe und dann dachte ich im ersten Moment, meine Kniescheibe ist gebrochen und hab dann erstmal so gefühlt und geguckt. Und dachte, okay, ist eigentlich nichts, hab dann so wieder so ein bisschen bewegt und dann ging es auch erstmal und dann bin ich gelaufen und hat das Knie blockiert und dann wusste ich, okay, es ist doch was Ernsteres. So, und dann habe ich das Spiel, glaube ich, sogar auch noch zu Ende gespielt, habe aber schon zum damaligen Physiotherapeuten gesagt, ich glaube, da ist irgendwie was kaputt, weil das blockiert. Dann dachte ich halt erst, okay, vielleicht Meniskus oder so und dann war ich im MRT und dann kam halt raus Knorpelschaden. Und dann, ja, was natürlich bitter, aber in dem Moment muss man das dann auch so nehmen, wie es ist. Ne?
Also war so eine einzige Aktion quasi dafür verantwortlich, für diese
längere Ausfallzeiten, diese mehreren Verletzungen?
Ja, kann man schon so sagen. Also ich hatte ja vorher, wie gesagt, nur diese Innenbandteilrisse und dann kam der Knorpelschaden. Das ist schon so eine karrieregefährdende Verletzung für einen Fußballer oder für einen Sportler allgemein.
Auf jeden Fall.
Vor allen Dingen auch an der Stelle, wo ich sie dann auch halt habe. Also retropatellar ist auch nochmal schlimmer als einer medial, also medial oder lateral. So wurde mir das damals auch von den Ärzten transparent gesagt. Und da musst du natürlich damit erstmal klarkommen. Aber ich bin dann in die Reha gegangen, habe dann alles da rausgekloppt, was ich halt habe und habe dann auch relativ schnell gemerkt, okay, das Knie ist belastbarer. Ich kann ja irgendwann wieder Fußball spielen, nur halt nicht mehr. So gewisse Bewegungen gingen halt nicht mehr so gut wie vorher. So, das hat halt immer so ein bisschen gezwickt. Vor allen Dingen so Abschubbewegungen und Sprünge, da hatte ich dann ein bisschen, ein paar Prozent habe ich da schon liegen lassen durch den ersten Knorpelschaden.
Hast du da auch gute Unterstützung bekommen vom Verein?
Schon, klar. Also Christian Hochschütter war, mit dem war ich ja relativ häufig im Austausch. Und dann ging es einfach für mich in der Reha darum, Vollgas zu geben. Und dann, wie gesagt, war ich ja, glaube ich, nach 5 Monaten wieder beim Team. Und dann habe ich auch wieder gespielt. So. Und dann ist es ja eh immer leichter, wenn du spielst, wenn du wieder beim Team bist. Dann fallen ja gewisse Sachen auch wieder leichter. So, dann merkst du, okay, ich bin wieder da. Ich kann zwar vielleicht das und das nicht mehr ganz so gut, aber vielleicht kommt das ja noch. So habe ich ja damals gedacht. Es kam halt nur nie.
Bochum als Verein kennt man ja von außen so als Verein, bei dem es mal sehr gut läuft, oft aber auch sehr schlecht, generell sehr emotional, immer viel drumherum los. Wie hat man es damals erlebt? Wie hast du den VfL Bochum als Verein erlebt?
Ja, super emotional. Das sind aber, glaube ich, auch alle Ruhrgebietsvereine. Hier im Pott ticken die Menschen halt so ein bisschen anders. Das macht das ja auch so ein bisschen aus. Wir hatten eine Phase, da sind wir, glaube ich, 5. oder 4. geworden, da hatten wir auch einen super Kader. Wir hatten aber auch Phasen, da haben wir gefühlt gegen den Abstieg gespielt. Und gegen den Abstieg spielen ist, ich glaube, in keinem Verein richtig lustig. Aber vor allen Dingen dann in so emotionalen Vereinen, Bochum, auch Essen, ist es dann halt immer schwieriger. So, weil man merkt ja, dass das Umfeld unruhig wird und das fährt natürlich auch ab.
Du hast ja 2. Bundesliga gespielt und Championship, also die 2. Liga in England. Kann man die vergleichen, qualitativ, von der Spielweise?
Ganz anderer Fußball. Also Championship war dann tatsächlich so, dass viel mit langen Bällen agiert wird. Wir haben bei Fulham damals schon so versucht, Fußball zu spielen. Aber viele Vereine haben den Ball lang geschlagen auf einen großen Stürmer und dann versucht, mit schnellen Außen durchzubrechen. Da ist schon ein Riesenunterschied zwischen der Championship und der 2. Bundesliga. Das ist schon ein ganz anderer Fußball, das muss man schon klipp und klar sagen.
Und in deiner letzten Saison in Bochum ist dann der Aufstieg gelungen. Mhm. Ich glaube, du hast noch so 20 Mal gespielt. Hattest du damals noch mit Verletzungen zu tun? Wie war so die letzte Saison für dich? Bist du reingestartet als Stammspieler, als Ergänzungsspieler? Wie hat sich das entwickelt?
In der letzten Saison hatte ich dann, glaube ich, keine Verletzung. Ich hatte 2018, glaube ich, nochmal, hatte ich nochmal was in der Patellasehne. Da müsste meine Patellasehne operiert werden. Da bin ich auch lange ausgefallen. Und dann immer mal wieder meine Problemchen. Also ich hatte immer mal wieder Knieschmerzen, immer mal wieder Rückenschmerzen. Ist ja dann so ein Stück weit so ein bisschen Teufelskreis. Der Körper ist einfach nicht mehr so belastbar. Aber in dem Jahr war es so, dass ich relativ stabil war, weil ich wahrscheinlich auch nicht so viel gespielt habe. Also auch nicht wöchentlich dann 90 Minuten, sondern halt auch oft von der Bank gekommen bin. Und trotzdem war es ja am Ende leider unter Corona, also leider ohne Fans, aber trotzdem war das ein super Jahr, wo wir uns auch als Mannschaft sehr, sehr gut verstanden haben. Und ist ja eigentlich das aufgegangen, was ich mir damals schon mit meiner Vertragsunterschrift in Bochum erhofft habe oder erträumt habe, ist ja dann so ein Stück weit in Erfüllung gegangen.
Wie bitter war es dann, dass der Vertrag auslief zum Ende der Saison? Ich meine, 1. Liga mit Bochum im Ruhrstadion wäre sicher ein Traum gewesen, oder?
Ja, habe ich ja schon gesagt, hätte ich gerne gemacht, klar. Aber bei mir war es ja dann so, dass ich noch das Spiel in Nürnberg damals, das vorletzte habe ich ja, glaube ich, sogar noch von Anfang an gemacht. Habe ja dann im Training wieder einen Knorpelschaden erlitten, ein paar Tage später.
Also noch vor dem Aufstieg?
Vor dem Aufstieg, vor dem letzten Spiel. So, dann war für mich klar, okay, muss wieder operiert werden. Vertrag läuft aus, war natürlich eine Scheißzeit, muss man einfach so sagen. Bist auf der einen Seite irgendwie aufgestiegen, freust dich natürlich, klar. Aber auf der anderen Seite ungewisse Zukunft, wirst wieder operiert. Knorpelschaden im Knie an einer anderen Stelle. Ich wusste ja auch so ein bisschen, was auf mich zukommt. Und dann diese Ungewissheit. Es war dann schon auch schwierig, muss ich sagen. Und war ja dann, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, bis Oktober, November war ich ja dann auch raus in der Reha. Hatte dann auch Kontakt zu dem einen oder anderen Verein. Und dann hat sich ja die Tür mit Essen geöffnet. Ist ja praktisch auch um die Ecke. Und dann habe ich mir gedacht, klar gab es noch so andere Sachen, auch Ausland.
Ich habe gehört, in Belgien gab es da ganz schöne
Stadt. Ja, genau. Also Bernd Hollerbach, der hat mich gefühlt wöchentlich in der Reha kontaktiert und wollte mich auch unbedingt haben. Dann habe ich ihm gesagt, Bernd, ich bin in der Reha, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich weiß auch nicht, auf welchem Niveau ich zurückkomme, weil es halt auch der zweite Knorpelschaden ist. Da war ich auch relativ transparent, muss ich auch sagen.
Hattest du vorher noch eine Connection zu ihm? Kann das denn irgendwo her?
Oder nee, tatsächlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das zustande kam. Ich habe einen Anruf bekommen und dann hat er gesagt, ja, Bernd Hollerbach hier, ich bin Trainer von St. Rüden damals. Und er würde mich gerne haben. Haben wir uns auch zusammengesetzt, noch während der Reha-Zeit. Und waren dann halt wirklich tatsächlich wöchentlich im Austausch. Und dann war es so, dass er mich gerne haben wollte, aber ich glaube, die Vereinsverantwortlichen wollten erstmal gucken, wie sich das mit meinem Knie entwickelt, was ja auch verständlich ist, und haben mich dann so ein Stück weit hingehalten. Dann war ich, glaube ich, auch 2 Wochen zum Training da. Hab dann auch nach einer 3-monatigen Reha 90 Minuten auf Kunstrasen gespielt. Und danach sollte ich eigentlich meinen Vertrag unterschreiben. Also so wurde mir das gesagt. Der war eigentlich auch schon vorher ausverhandelt. Und dann hieß es, mach doch nochmal eine Woche, wir wollen nochmal gucken, wie das Knie reagiert. Und dann habe ich gesagt, Leute, mach ich nicht. Und habe dann auch meine Koffer gepackt und bin dann nach Hause gefahren. Und am Ende bin ich dann auch glücklich drüber, weil dann, wie gesagt, ging die Tür im Januar mit Essen auf. Und auch wenn es dann erstmal nur Regionalliga war, ist ja Rot-Weiß Essen ein Verein, der da nicht hingehört. Und von der kompletten Infrastruktur und dem Umfeld ist es ja kein Regionalliges, vielleicht dann auch nicht unbedingt ein Drittliges, also die gehören ja dann in die zweite Liga.
War es für dich denn trotzdem bitter, quasi von der ersten Liga dann erstmal zu einem coolen Club, aber dann in die Regionalliga zu wechseln?
Ja, zu dem Zeitpunkt war es natürlich auch so, mir war klar, so, ich bin in der Reha, mein Knie ist wieder kaputt und ich bin damit ja auch relativ transparent umgegangen. Das heißt, wir haben mit Verein gesprochen, haben das auch klar kommuniziert. Und ja, dann ist es ja auch aus Vereinssicht natürlich ein Risiko, so einen Spieler dann unter Vertrag zu nehmen. Und bei Essen war das dann natürlich so, wir können einen Spieler verpflichten, der jetzt aus der zweiten Liga kommt, in die erste Liga aufgestiegen ist. Und das wäre oder war für die zum damaligen Zeitpunkt ein Wahnsinnstransfer. Und ich hatte halt Bock auf das Projekt. Zum einen, weil Rot-Weiß ja halt auch eine gewisse Strahlkraft hat. Und zum anderen natürlich auch, weil ich ja den Pott auch einfach so ein bisschen lieben gelernt habe, sag ich mal. Und ja, dann war das am Ende eine Win-Win-Konstellation. So, ich konnte, meine Frau war hier arbeiten, wir mussten irgendwie nicht umziehen. Ich konnte bei Rot-Weiß Essen spielen. Schon natürlich auch mit dem Ziel, dann aufzusteigen. Das ist uns ja dann auch gelungen. Gott sei Dank, auf dem letzten Drücker.
Echt knapp war das damals.
Ja, es war wirklich so, dass, also für mich war das sowieso krass, weil ich war ein halbes Jahr raus, habe dann Ende Januar unterschrieben und musste ja eigentlich sofort da sein. So, alle haben ja eigentlich erwartet, so, da kommt ein Spieler aus der zweiten Liga und muss jetzt hier Tore schießen. Und ich wusste ja gar nicht, auf welchem Level ich bin. Ich habe mir das schon zugetraut, dass ich in der Regionalliga schon noch eine tragende Rolle spielen kann. Aber es war trotzdem halt Druck auf den Kessel, so, weil Münster war im Rücken. Und dann habe ich ja Gott sei Dank mit meinem ersten Spiel, mit meinem Debüt, habe ich ja zum einen eine Ecke geschossen, die dann zum Tor geführt hat, und dann auch noch Deckel draufgesetzt mit dem 4-1, also auch sofort ein Tor gemacht. Und das hat mir natürlich auch vieles erleichtert, sage ich mal. Da war natürlich so, erstmal so ein bisschen Druck, den man sich selber macht. Klar, kommst aus der zweiten Liga, machst ja natürlich Druck, musst ja sofort liefern. Aber auch Druck aus dem Umfeld wurde dann natürlich auch so ein bisschen weniger. Und dann war das schon auch eine anstrengende Zeit, weil wir hatten dann auch noch in der Mannschaft einen Corona-Ausbruch. Ich glaube, wir hatten, weiß ich gar nicht, wie viel es damit war. Unter anderem auch ich hatte auch Corona. Wir hatten, glaube ich, 12 Spieler, die Corona hatten. Dementsprechend waren wir dann, konnten 17 Tage nicht trainieren und mussten ja die Spiele, die dann nicht stattfinden konnten, mussten wir dann nachholen. So, dann hast du Corona gehabt, teilweise dann auch Spieler mit Symptomen. Und hast dann alle 3 Tage gespielt. Und das ist dann auch in der Regionalliga halt schwer. Und dann kam ja das Spiel gegen Münster mit dem Böllerwurf, wo wir ja eigentlich geführt haben ganz lange 1-0. Dann fiel ja das 1-1 und haben das Spiel am grünen Tisch verloren. Haben dann noch in Aalen verloren. Münster ist an uns vorbeigezogen und haben es ja dann am vorletzten Spieltag, dadurch, dass Münster in Wiedenbrück, glaube ich, 0-0 gespielt hat, haben wir es ja wieder eine Hand gehabt, aber dadurch, dass wir dann 3-0 in Lotte gegen Rödinghausen gewonnen haben, glaube ich. Und dann war eigentlich klar, dass du zu Hause aufsteigen gehst gegen Aalen. Also da war ja alles angerichtet.
Erinnerst du dich noch dran an den letzten Spieltag? Ich meine, voller Hafenstraße, eine ganze Stadt.
Ja, ich habe hab tatsächlich nicht gespielt, weil ich habe ja in Rödinghausen dann mir Muskelfaserriss geholt. Das war natürlich extrem bitter. Ich habe mich ja riesig auf so ein Spiel, das ist ja ein Spiel, was du vielleicht einmal im Leben spielst, vielleicht auch nur zweimal im Leben spielst. Ich habe mich da eigentlich riesig drauf gefreut. Und dann halt Faserriss, ne? Und war natürlich bitter, aber mir war klar, dass wir das jetzt durch den Sieg gegen Rödinghausen ziehen wir das. Das hat einfach diese Energie im Umfeld gespürt und allen war klar, das kannst du gar nicht vermeiden. So. Und dann ist ja auch so mein Plan oder ja doch den Plan, den wir halt hatten, also Rot-Weiß Essen mit mir oder ich mit Rot-Weiß Essen, ist ja dann auch aufgegangen.
Und die Feierlichkeiten, die in Bochum ausgelassen werden mussten, konnten nachgeholt werden?
Genau. Ich bin ja dann praktisch mit Bochum aufgestiegen und ein Jahr später dann noch mit Essen. Gibt, glaube ich, Schlichteres. Also ja. 2 Feiern aus dem Pott aufzusteigen, das ist schon auch was Besonderes. Ich hätte es in Bochum sehr, sehr gerne auch mit Fans erlebt, weil wir haben es ja so ein bisschen mitbekommen. Die Leute waren auf der Straße, wir durften dann nicht wegen den ganzen Corona-Maßnahmen, waren dann im Stadion für uns oder nur unter uns. Es hat sich irgendwie so ein bisschen komisch angefühlt, das muss man klipp und klar sagen. Und in Essen war das dann halt ein Jahr später mit Platzsturm, mit den Freudentränen von den Leuten. Das war halt dann was, was ich auch nie vergessen werde. So.
Ist ja auch was ganz Außergewöhnliches, war ja kein normaler Aufstieg. Ich glaube, das erste Mal seit 10 Jahren.
Ich weiß gar nicht, 12, 14,
irgendwie sowas, also mindestens zweistellig.
Ja.
Jetzt aktuell, da geht es für RWE um die 2. Liga. Die Folge kommt jetzt Montag in einer Woche raus, dann sind noch 2 Spieltage offen. Wie siehst du es, die aktuelle Lage in Liga 3?
Ich habe es ja schon mal im Interview letztes Jahr, glaube ich, gesagt. Ich glaube, Rot-Weiß wird am Ende aufsteigen. So, die Qualität ist auf jeden Fall da. Natürlich jetzt durch das Spiel in Cottbus ist natürlich jetzt ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel. Hast jetzt das Spiel gezogen, dann wärst du 100%ig aufgestiegen, sage ich. Jetzt ist es so, dass du jetzt so ein bisschen Druck hast natürlich. Aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mit Druck umgehen kann, dass sie auch immer wiederkommen kann. Die Breite des Kaders ist sehr gut. Und ich glaube, Rot-Weiß wird am Ende aufsteigen und dann sind sie auch in der Liga, in die sie gehören.
Wie intensiv verfolgst du das Ganze?
Ja, schon noch intensiv. Ich habe immer noch sehr viel Kontakt zu vielen Spielern und verfolge dann natürlich auch viel VfL Bochum, teilweise auch noch Arsenal, Fulham halt weniger, weil ich da auch nicht so die Bindung aufbauen konnte zu dem Verein, weil ich da, wie gesagt, auch nur ein halbes Jahr war. Aber das sind schon so die 3 Vereine, die ich auch verfolge und natürlich auch so ein bisschen Borussia Dortmund, klar. Aber dadurch, dass ich halt noch immer Kontakt zu Spielern habe, ist da natürlich der Austausch schon ein bisschen intensiver.
Es wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn du nächstes Jahr einmal Bochum-Essen gucken kannst und Essen-Bochum in 2 Stadien.
Ja, meine Sorge wäre so ein bisschen Essen-Bochum-Relegation. Jetzt hat ja Bochum Gott sei Dank zu Hause das Spiel gegen Braunschweig gezogen. Sind zwar immer noch nicht durch, müssen jetzt auch nochmal gegen Fürth, glaube ich, in 3er landen, dann sind sie endgültig durch. Das wäre so ein bisschen meine Sorge. Da hatte ich ein bisschen Angst vor, so, dass wäre ich ja so innerlich zerrissen gewesen. Ne? Wen drückst du die Daumen? Und dann hoffe ich, dass sie nächstes Jahr, das wäre dann auch nochmal ein Derby haben.
Und wem drückst du da die Daumen oder bist du dann
neutral?
Unentschieden, auf ein gutes Fußballspiel?
Ich wusste, dass die Frage kommen wird, deswegen ich bin neutral.
Ich konnte mir nicht verkneifen. Ein guter Moment war, glaube ich, auch noch das Tor gegen Münster.
Mhm.
Für dich guter Moment. Für mich ein sehr blöder Moment als Preußen-Fan. Ich weiß noch, es war nicht so ein schöner Abend. Ich glaube, es war Sonntagabendspiel, ne?
War das Sonntagabendspiel?
Ich bin relativ sicher, dass es Sonntagabends war. Oder Sonntagnachmittags.
Auf kann jeden sogar Fall. Sein, ja doch, kann sein, weil Samstag haben wir noch Geburtstag gefeiert mit Kevin Stöger.
Das wollte ich gerade noch sagen. Wurde das ein bisschen entspannter dann in Regionalliga, Dritter Liga, dass man ein bisschen lockerer leben konnte als bei Bochum, Arsenal, Fulham?
Ja, also auch, glaube ich, mit dem Alter so. Dann bei mir war es ja früher so, in jungen Jahren, dann hast du ein Spiel verloren, dann bin ich gefühlt 4-5 Tage nicht rausgegangen. So, dann hast du das Spiel sacken lassen und warst sauer und ja, hast das auch so ein Stück weit mit nach Hause genommen. Und irgendwann kam so der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, ja gut, hast du ein Spiel verloren, dann geht er trotzdem weiter. So. Ich finde halt immer, wenn man alles gegeben hat, dann kann man auch ein Spiel verlieren. So, das gehört ja auch dazu. Und dann mit der Zeit in Essen war ich auch ein bisschen älter. Und dann ja, wurde ich auch da so ein bisschen entspannter, ne? Und habe auch versucht, so ja, junge Spiele auch an die Hand zu nehmen, da so ein bisschen Druck rauszunehmen. Vor allem dann auch zu Essener Zeit war es ja dann auch so, dass du viele 20- bis 23-jährigen Kader hattest und dann hast du ja auch in der Regionalliga Druck. So, da sind, weiß nicht, 16.000, 17.000 im Stadion und pfeifen auch mal, da sind auch mal sauer. So, da musst du halt zusehen, dass du die Jungs ein bisschen an die Hand nimmst und denen Wege aufzeigst, dass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist am Ende Fußballspiel. So, und dann musst du dein Bestes geben. Und wenn es am Ende nicht gereicht hat, dann muss man das auch akzeptieren. So.
War dir das auch wichtig, mit zunehmendem Alter den Jungs das zu zeigen, was du vielleicht von einem Per Mertesacker und anderen Spielern gelernt hast?
Ja, vor allen Dingen dann zu Buchmanns Zeit noch nicht so. Da war ich ja dann, ich weiß gar nicht, 27, 28. War ich dann auch schon ein Stück weit erfahrener, aber war jetzt nicht so der Lautsprecher, auch nicht in der Kabine. War ich aber auch in Essen tatsächlich nicht. Ich war dann eher so einer, wo dann junge Spieler auf mich zugekommen sind und die haben mich gefragt haben, wie hast du das damals so gemacht, wie hast du das und das so verarbeitet oder wie würdest du das machen? Das sind ja ganz viele Themen, die da ist ja nicht nur Fußballspielen, sind ja auch ganz viele Themen drumherum. Und dann war es mir schon auch wichtig, weil ich wusste, es ist nicht einfach als junger Spieler. Und dann bei einem Verein wie Rot-Weiß Essen, wo auch Druck auf dem Kessel ist, ist es dann ja auch teilweise schwer, so mit der ganzen Emotionalität, mit der ganzen negativen Stimmung, die dann auf dich einprasselt, wenn du mal ein Spiel verlierst oder auch mal zwei nicht gewinnst, vielleicht auch noch unentschieden spielst. Da wäre mir das schon wichtig, dass ich dann auch den vor allen Dingen den jungen Spielern helfe. So, das haben mir dann auch viele Spieler gespiegelt, dass denen das geholfen hat und ja, ist dann auch eine schöne Sache, ne, wenn du das gespiegelt bekommst von jungen Spielern.
Lass uns zum Ende gerne mal ins Hier und Jetzt springen. Du bestreitest aktuell deine Reha, ich glaube, auf Schalke.
Genau.
Darf man ja nicht zu laut sagen.
Ist auch schwierig, ne?
Müssen wir rausschneiden. Ja. Wie ist aktuell die Lage bei dir? Wie sieht's aus? Was sind deine Pläne? Nimm uns da gerne mal mit.
Ja, es ist jetzt so, dass ich tatsächlich erstmal die erste Reha-Phase habe ich in Bad Schwartau absolviert. Dann hatte ich die zweite Reha-Phase, die ich dann in Hamburg absolviert habe. Weil ich mit Vertragsende in Essen bin ich erstmal in die Ostsee gezogen, nach Scharbeutz. Weil ich wusste, okay, ich muss mindestens ein Jahr Reha machen. Das heißt, ich wäre eh kein Verein. Fand ich es einfach schöner, so ein bisschen sacken zu lassen und dann auch so ein Stück weit meine Ruhe zu haben, sag ich mal. So, und dann ging es Richtung Januar und dann kam die Phase in der Reha, wo man dann auch ein bisschen mehr machen kann, also auch ein bisschen mehr Gedichte, mehr Übungen, das Knie ein bisschen besser belasten kann. Und bin ja dann zu Medikos, weil die ja auch, ich sag mal, leistungssportlergerechte Reha anbieten. Das war vorher nicht ganz so der Fall, jetzt ist es der Fall. War dann auch 7 Wochen stationär in der Reha. Das war auch echt eine taffe Zeit. Also stehst dann morgens auf, gehst zum Frühstück und machst dann halt deine Anwendung, dein Training und bist eigentlich so von 9 bis irgendwie 17 Uhr mit deinem Knie oder mit deinem Körper beschäftigt, aber auch natürlich auch mental so. Da spürst du dann da rein und denkst, okay, das tut mir noch weh und das ist nicht so toll und zweifelst auch immer wieder so ein bisschen. Und dann in so einer stationären Reha ist das auch nochmal so ein bisschen krasser, weil du bist ja dann auf dem Zimmer, das heißt, du beschäftigst dich ja wirklich nur 7 Wochen mit dir selber, so gefühlt. Aber mir wäre das halt einfach wichtig, nochmal wirklich so alles rauszuholen, also im Sinne von, ich mache die Reha mit 110%, dass ich mir am Ende, wenn es dann vielleicht nicht reichen sollte, dass ich mir nichts vorwerfen kann. Das war mir ganz, ganz wichtig, also schon von vornherein. Weil als die OP anstand, haben die jetzt natürlich auch gesagt, so, ob es nochmal langt, weiß man nicht genau, kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. So, dann war es mir einfach wichtig zu sagen, komm, du versuchst es nochmal, du hast es bisher immer geschafft, dann gibst du nochmal alles und wenn es am Ende nichts wird, dann ist es halt so. Weil am Ende gibt es keinen besseren Job als Fußball zu spielen. Das ist ja so die schönste Nebensache der Welt, sagt man ja ganz häufig. Und wenn du damit dann auch noch ein bisschen Geld verdienen kannst oder das hauptberuflich machen kannst, es gibt keinen besseren Beruf. So auch, wenn es natürlich dann auch oft Energie kostet durch diese Umstände mit Umfeld, weil man sich auch gewisse Sachen zu Herzen nimmt. Aber am Ende macht ja Fußballspielen Spaß. So. Und auch so eine Kabine macht ja Spaß. Und es ist schwer, das aufzugeben. So. Aber wenn man dann, so wie ich jetzt, alles versucht hat, dann ist es, glaube ich, so ein Stück weit auch einfacher zu sagen, ich habe jetzt alles versucht, alles investiert. Und wenn es dann aber nicht langt, dann ist es halt so. Dann muss man das auch akzeptieren. Das ist dann einfach so. Habe ja jetzt genug Zeit auch gehabt, mich so ein Stück weit darauf vorzubereiten, sage ich mal. Jetzt ist es ja so, dass ich, wie gesagt, noch alles investiert habe und noch gewisse Defizite habe, auch noch große Defizite, also vor allen Dingen muskulär. Also ich bin körperlich noch ganz, ganz weit weg von irgendwie Fußballspielen oder Platzreha, auch von Joggen noch weit weg. So bedeutet, ich bin jetzt seit knapp 10 Monaten in der Reha und hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Deswegen wird es Richtung Sommer, denke ich mal, so eine Entscheidung geben müssen, weil dann auch der neue Knorpel, der da eingepflanzt worden ist, auch so diese Festigkeit hat, ja, diese Festigkeit bekommt. Und dann kann man das gleich abschließend bewerten, weil ich hier und da immer noch größere Probleme habe. Vor allem dann halt auch tatsächlich immer noch so ein bisschen im Alltag. So. Und zumindest das versuche ich jetzt in der nächsten Zeit wegzubekommen, weil das wäre schon nicht so schön, wenn das, wenn mich das jetzt in den nächsten, weiß nicht, 10, 15, 20 Jahre auf dem Alltag begleitet. Also wenn man von einem Niveau kommt, wo man sprinten konnte, relativ gut noch zum Ende hin und natürlich auch seine Probleme hatte, aber trotzdem noch leistungsmäßig Fußball spielen konnte, zu einem Knie, was dir im Alltag Probleme macht, das ist dann in meinem Alter dann trotzdem auch hart. Deswegen versuche ich das Knie noch so gut hinzubekommen, dass es zumindest am Alltag nochmal einen Schritt in die richtige Richtung gibt.
Kannst du dir denn auch vorstellen, ein bisschen mehr in den Hintergrund zu weichen beim Fußball, sprich in die Trainerrolle, Managementrolle?
Ja, natürlich ist es ja so, dass ich jetzt auch Zeit hatte, mir so einen gewissen Plan B zurechtzulegen. Wäre auch fahrlässig, wenn ich das nicht machen würde, und so klar muss man das auch sagen, vor allem mit meiner Kniegeschichte. Könnte ich mir schon sehr gut vorstellen und ich bin da jetzt auch gerade in so einer Phase, wo das auch so ein bisschen, wo ich das versuche, so ein bisschen noch konkreter anzugehen, sage ich mal, wo ich auch teilweise ja Gespräche mit verschiedenen Leuten führe. Und habe ich ja gerade schon gesagt, in Richtung Sommer wird es eine Entscheidung geben. Und dann werde ich ja hoffentlich für mich dann, sage ich mal, die richtige Entscheidung auch treffen, weil es ist ja dann auch schon wichtig, so, ich habe immer Fußball gespielt, so 17 Jahre, profimäßig dann halt 13 Jahre und seitdem ich in der U13 bin, NLZ und wie auch immer, das ist ja dann auch schon so, dass du das eigentlich die ganze Zeit machst und das ist ja irgendwo dein Leben, sag ich mal, ne? Und das wird schon, glaube ich, so ein Einschnitt sein. Ich glaube, das hat jeder Fußballer irgendwie, vor allen Dingen dann auch Fußballer, die dann aufgrund einer Verletzung vielleicht aufhören müssen. Aber man muss am Ende nehmen, wie es ist.
Das sind, glaube ich, sehr, sehr schöne Worte zum Schluss von dir. Da sind wir am Ende angekommen. Das war's mit dieser Folge Vereinsvisionäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, gerne mit 5 Sternen bewerten und abonnieren. Vielen, vielen Dank an dich, Thomas, für diese spannenden Einblicke aus deiner aktuellen Karriere und auf das, was noch kommt.
Danke dir.
Auch vielen Dank an Jamas aus Bochum, dass wir hier heute drehen durften. Ich glaube, du kannst am besten was erzählen zu dem Laden.
Ich habe tatsächlich hier also wir haben hier unsere Hochzeit gefeiert in kleineren Kreise und das Essen ist super. Also ich kann das nur empfehlen. Die Bochumer kennen das Lokal ja eh. Ist ja auch immer rappelvoll am Abend, vor allem nach dem Wochenende. Also wenn ihr mal gerne gut griechisch essen gehen wollt, dann kommt gerne zu Jamas.
Macht das auf jeden Fall und dann euch noch eine schöne Woche. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs.